Kommunikation, heute Wirtschaft mit Bernadette und Gästen. Wie beeinflusst Kommunikation unsere Gesundheit? Welche Rolle spielt die Wirtschaft dabei? Wie darf eine gesunde Kommunikationskultur in der Wirtschaft aussehen? Und wie kann die Umsetzung gelingen? Bernadette Bruckner spricht mit unterschiedlichen Gästen über dieses spannende Thema, wie Wirtschaft neu gedacht und umgesetzt werden kann.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time.
Führung und mentale Gesundheit. Was braucht es auf der Führungsebene, damit wir auch gut und gesund entscheiden und führen können? Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeitsorganisationspsychologie von der Universität Johannesburg in Afrika. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Bernadette. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute in deiner Sendung sein kann.
Wir sprechen über ganz ein wesentlich wichtiges Thema, weil Führung braucht die Welt, auch neue Ideen, innovative Ideen, um die Welt eben friedvoll und gesund zu gestalten. Und dementsprechend brauche ich auch eine gesunde Führung. Wie genau kann denn eine gute und gesunde Führung eben in heutigen, gerade in dieser schnelllebigen und eigentlich auch sehr angespannten Zeit aussehen?
Also es gibt ja unterschiedliche Führungsansätze und wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit ist, dass Menschen, die in Führungspositionen sind, wirklich leidenschaftlich dabei sind, dass sie andere empowern, dass sie ihnen sozusagen, dass sie unterstützen, dass sie positive und konstruktives Feedback geben, immer wieder auch Führung sehen als eine dienliche Sache, die der Gemeinnützigkeit, der Allgemeinheit auch dient und immer mit einer positiven und konstruktiven Herangehensweise sich in der Führung dann auch zeigt.
Das hört sich total gut an. Und dann sehe ich eine Studie in Deutschland gemacht worden und wahrscheinlich können wir das eindeutig auch in Österreich umlegen. Die neue Führungsgeneration ist narzisstisch angehaucht. Anscheinend noch, laut Studie, noch schlimmer als die vorherige.
Ja, also Studien zu Führung und Narzissmus gibt es ja schon seit sehr langer Zeit und sie sind auch immer wieder sozusagen aufgelegt und ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt gerade in der Führungsliteratur ja auch Studien, die belegen, dass es wichtig ist, dass Führungspersonen einen kleinen Grad an Narzissmus haben, der aber auch natürlich kombiniert sein sollte mit anderen Eigenschaften. Also, dass man nicht nur narzisstisch veranlagt ist, ist ja auch klar, aber wichtig, dass man zum Beispiel Servant Leadership dabei hat, also dass man wiederum einer Sache dient oder der Gemeinschaft dient, dass man aber gleichzeitig auch sozusagen transformative ist, dass man sich selber entwickelt als Führungsperson und andere entwickelt und immer wieder in der Situation und im Kontext und in den neuen Herausforderungen sich weiterentwickelt, kreativ sein kann, innovativ ist, dass man neue Lösungen entwickeln kann. Das ist ja auch besonders wichtig. Und Studien zeigen, dass ein gewisser Anteil von Narzissmus anscheinend manchmal wichtig sein kann, um sich dann auch durchzusetzen, um standhaft zu sein. Aber das darf natürlich nicht in einen negativen Narzissmus, der dann nur das eigene Selbst in den Vordergrund steht, wichtig sein.
Interessant, dass du das ansprichst, weil das habe ich auch noch herausgelesen, dass sehr wohl auch positive Aspekte drinnen sind, nämlich um eine Sache und oder auch Themen auch weiterzubringen, weil die einen anderen Fokus haben, als wir, wenn ich jetzt eben einen sehr demokratischen Führungsstil und habe. Da möchte ich aber gerne ansetzen, kann das eben, weil du auch Servant Leadership angesprochen hast, kann das auch im Zuge mit dem gewählten Führungsstil auch zusammenhängen?
Auf jeden Fall. Also gut ist es immer, wenn Führungspersonen wirklich ihre Führungsstile, also meistens haben sie ja einen, den sie bevorzugen Und gleichzeitig ist es aber gut, dass sie auch situations- und kontextangemessen diesen Führungsstil verändern können. Manchmal braucht es eben eher einen demokratischen, wie du gerade gesagt hast, dass man andere sehr mit einbezieht. Ein partizipativer Führungsstil ist oftmals gerade im deutschsprachigen Raum sehr gefragt, dass die Menschen Mitspracherecht haben. Manchmal braucht es aber vielleicht auch sozusagen eine eher autoritäre oder wir sprechen dann eher von einer direktiven Führung, wo die Führungspersonen dann eine Entscheidung treffen letztendlich aus dem, was sie aus den Partizipationen herausgehört haben. Also es ist gut, wenn man sich darüber als Führungsperson bewusst ist, wie man so ist als Persönlichkeit, wo man vielleicht Erweiterungspotenziale hat, ja, und wie man in bestimmten Situationen dann auch reagiert.
Was ist aus deiner Sicht gibt es überhaupt einen idealen Führungsstil, der was Gesundheit und eben eine gesunde Führung erlaubt?
Ja, also eine gesunde Führung erlauben unterschiedliche Führungsstile. Es kommt immer auf die Perspektive so ein bisschen an. Aber in westlichen Kontexten sagen wir oft, dass ein partizipativer Führungsstil gesund ist, denn er lässt zu, dieser Führungsstil, dass andere sozusagen Teilhabe haben, dass sie sich einbringen können, dass sie sich empowered fühlen, dass sie auch ihren Sinn in der Arbeit selber definieren können, dass sie ihren Overload und Underload sozusagen auch ein bisschen selber mit in den Blick nehmen können und beachten können. Also ein partizipativer Führungsstil, wo man Mitsprache hat, ist eigentlich ein sehr gesunder Führungsstil. Manchmal braucht es aber auch, und das hängt natürlich auch von den Menschen dann ab, die geführt werden und die Followers sind, wann sie einen direktiven Führungsstil brauchen, der Sicherheit gibt, der einem auch sagt, okay, hier ist vielleicht eine gute Richtung, wo es jetzt lang gehen soll. Also auch das wäre ein gesunder Aspekt, Richtungsgabe, Orientierungsgabe in der Führung, und dann reden wir eher von direktiver Führung. Wir sehen aber auch, dass ein leidenschaftlicher Führungsstil, wo viele Emotionen reingelegt werden, wo man sieht, wow, hier können Menschen mit begeistert werden, der kann auch sehr gesund sein. Also es gibt unterschiedliche Führungsstile, die auch gesunde Aspekte haben.
Ich gebe immer, ich habe so ein Modul, so als Krisenmanagement, also wo man auch da eben auch wieder schauen. Und da gebe ich immer den Aspekt mit rein, du hast es gerade angesprochen, eben von der positiven, vom patriarchischen Führungsstil. Weil sehr wohl immer wieder ein Thema ist, wenn ich einen sehr hierarchischen oder patriarchischen Führungsstil mir liegt, dann brauche ich auch die Entscheidungsfreude und auch die Entscheidungsstärke, das zu machen.
Ja.
Und das kann in gewissen Situationen sehr wohl auch wichtig und richtig sein und auch Richtung gesunde Führung. Die Frage ist, der Zeitpunkt und auch abhängig vom Team. Ich habe sehr viele Teilnehmer, die was sagen, und ich kenne selber den patriarchischen Führungsstil, da gibt es sehr wohl viele positive Aspekte mit dabei, frei nach dem Motto, der entscheidet eher auch für mich.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir ja auch oftmals das aus unseren Familien zusammen, zumindest in unserem kollektiven Bewusstsein noch haben, dass es oftmals ein Familienoberhaupt gibt, wird das auch oftmals in der Literatur noch auf Organisationen übertragen. Und es ist etwas, das wir kennen. Es ist etwas, was uns Richtung gibt und ja auch Verantwortung übernimmt.
Was braucht noch auch die Führung an sich, damit sie eben eine gute und gesunde Führung auch gestalten kann?
Wichtig, also Führungspersonen brauchen Feedback. Genauso wie natürlich auch die geführt werden, Feedback brauchen das auch Führungspersonen. Und oftmals wird es vergessen oder aber ist auch nicht unbedingt von Führung gewollt. Mhm. Denn für Feedback muss man natürlich auch kritikfähig sein. Man muss sich mit sich selber auseinandersetzen. Und Feedback ist, glaube ich, ein Aspekt, der oftmals in den Hintergrund getreten ist. Gerade bei Covid haben wir gesehen, dass Feedbackstrukturen ja traditionell im Face-to-Face zusammengebrochen sind und Feedback dann über technologisierte Kommunikation nicht mehr so stark vorhanden war. Das braucht es aber. Gute Führung braucht auch Feedback, und zwar ein holistisches Feedback, was unterschiedliche Aspekte anspricht. Also zum Beispiel den Kontakt zwischen den Menschen, aber auch natürlich die inhaltliche Führung.
Und ein ehrliches Feedback. Weil das ist auch immer wieder eine Thematik, dass man nachher automatisch jene um sich schaut oder bei jenen nachfragt vom Feedback her, die, wo man eh weiß, die sind wohlgesonnen, sagen wir so ein Aspekt, aber da geht es ja eigentlich um ein ehrliches Feedback, weil man möchte voneinander lernen.
Auf jeden Fall ehrliches Feedback und ja, man braucht natürlich eine bestimmte Ich-Stärke auch, um mit Feedback umzugehen, das vielleicht nicht nur positiv ist, auf jeden Fall.
Was könnten die ersten Schritte sein, damit man eben in eine gesunde Führung gehen kann?
Die ersten Schritte, das kommt so ein bisschen darauf an, wo man jetzt als Führungsperson steht, wie weit man sich schon entwickelt hat oder ob man vielleicht ganz am Anfang der Karriere ist in der Führung. Oftmals nehmen sich ja Personen Coaches. Aber wir können sehen, dass sie sich oftmals erst einen Coach nehmen, wenn sie an bestimmten Krisen oder Konflikten angekommen sind. Und Organisationen auch dann erst bereit dafür sind, für Coaches oder Leadership Coaching zu bezahlen. Und gut wäre es natürlich, wenn also Führungspersonen, die neu in ihre Rollen kommen, gleich jemanden zur Seite bekommen, gestellt bekommen, entweder einen Coach oder aber auch einen Mentor aus der Organisation selber, der ihnen hilft, der sie unterstützt, dann in ihrer Führungsrolle und in ihrer Führungsposition gesunde Führung auch zu betreiben und selbstsicher auch in der Rolle zu werden.
Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie von der Universität Johannesburg in Afrika, über das Thema Führen und mentale Gesundheit. Dankeschön.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Neu gedacht und umgesetzt werden kann, wo das Wir im Wirtschaften im Vordergrund ist. Warum ist eigentlich Führung wichtig, speziell gesunde Führung? Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie von der Universität Johannesburg in Afrika. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Bernadette, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein.
Wir sprechen ja über Führung und mentale Gesundheit. Warum ist denn überhaupt Führung wichtig? Brauchen wir das nur im Bereich New Work?
Ja, ich denke, wir brauchen Führung, denn Führung gibt uns Orientierung, sie gibt uns Sicherheit, sie gibt uns auch neue Ideen und ist ja auch dazu da, um uns anzuregen, kreativer zu werden, uns selber zu erkennen und selber auch zu empowern und innovativ auch sein zu können.
Genau, wenn man jetzt über Führung spricht, ist es ja auf mehreren Ebenen. Wir haben ja teilweise, also die Spitze, wenn ich jetzt den Kontext Arbeit hernehme, dann haben wir ja teilweise das mittlere Management, dann haben wir ja Teamführung, Teamlead, Projektleitung. Also es gibt ja sehr viele Arten von Führung. Brauchen wir das noch?
Das ist eine gute Frage und das kommt ja auch so ein bisschen auf den kulturellen Kontext an. wie viel Führung wir brauchen, auf wie viel Ebenen und auch wie hierarchisch unsere Führung organisiert sein kann oder sollte. Und das ist sicherlich kulturspezifisch auch zu betrachten. Und wir sehen es ja aus den USA, was immer weiter zu uns auch Einzug erhalten hat, sind ja eher die flachen Hierarchien, dass wir nicht mehr so viele hierarchische Ebenen vielleicht haben und diese auch flacher werden und Führung eher approachable ist und die Menschen also dann auch ihre Führungspersonen in den Organisationen ansprechen können, auf direkte Art und Weise ansprechen können. Und das hat sich sicherlich verändert. Und ob wir dieses heute noch brauchen? Ich glaube schon, dass wir Führung brauchen. Denn einerseits gibt es neue Trends bei uns auch im Arbeits- und Organisationsbereich. Und oftmals sind Menschen natürlich auch orientierter, wenn ihnen andere Menschen sagen, die sich vielleicht eher mit etwas auseinandergesetzt haben, wie unsere Führungspersonen das zumindest sollten. In welche Richtung man gehen kann, welche Möglichkeiten es gibt, welche Optionen man hat. Dafür ist Führung oftmals sehr gut. Und ich denke, wir brauchen Führung und vor allem auch Führung, die bestimmten Wertorientierungen folgt. Also gesunde Führung, Führung, die uns auch dahin bringt, Sinnvolles zu tun. Und das ist ja gerade im Bereich New Work wichtig, dass wir also Arbeit als auch etwas sehen, was sinnstiftend ist und nicht nur arbeiten, ja, um zu arbeiten.
Ich überlege jetzt gerade, es gibt so neue Konzepte, die was immer mehr auch in Österreich sichtbar sind, das Holocracy, Soziokratie, wo man ja auch in einer Seite unterschiedliche Rollen immer hat, also dass jeder quasi irgendwann einmal die Führung und so übernimmt. Und andererseits gibt es ja auch eine Sichtweise, das wird sich schon von alleine regeln, wenn du sie nur lässt. Und es gibt ja auch diesen Natural Born Leader. Ja. Und da ist jetzt auch die Frage, können auch solche Konzepte für ein gesundes Führen auch passend sein?
Auf jeden Fall. Also wir können es zum Beispiel sehen, was du gerade angesprochen hast. Das finde ich total interessant. Also einmal gibt es ja diesen Laissez-faire Leadership-Style und natürlich kann der auch manchmal Sinn machen. Also es gibt ja Organisationen, da braucht man einfach manchmal einen Freiraum oder wo man einfach nicht so viel Führung hat und weniger Führung wirklich einschreitet, so dass das Team zum Beispiel dann mehr Freiheit hat, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen und auch mehr Freiräume hat, ja, um vielleicht etwas auszuprobieren. Ja. Manchmal braucht man ja auch Phasen in Organisationen, wo das wichtig ist. Natural Born Leaders, ja, das sehen wir auf jeden Fall, haben wir auch kulturübergreifend damit immer wieder zu tun. Und das sind meist Leader, die ja auch eine bestimmte Charismatik haben, die charismatisch sind, die andere führen, wo sich andere Menschen gerne anschließen. Und wir sehen es, dass manchmal diese Personen auch in Führungspositionen kommen in Organisationen, manchmal aber auch nicht, dann eine zweite Führungsrolle auch einnehmen vielleicht. Das kann positiv oder negativ sein. Aber natürlich gibt es Menschen, die eher als führende Personen anerkannt werden als andere.
Es sind manchmal auch, dass jemand Richtung Führung gehen möchte, weil wir in einer Struktur drinnen sind, wenn ich führe, bekomme ich mehr Geld. Ja. Also wir haben diesen Aspekt, der was wirklich noch immer bei sehr vielen Unternehmen ganz stark wirkt und auch eine Motivation sein kann, warum jemand in die Führung gehen kann, ob er die Kompetenzen hat oder nicht, ist jetzt mal wegzudenken oder mal wegzugeben. Braucht es nicht andere Rahmenbedingungen, damit ich nachher auch das auf eine natürliche Art und Weise schaue oder anders umstrukturiere, damit Holocracy oder eben auch andere Konzepte besser wirken können?
Ja, also ich denke, was du gerade angesprochen hast, dass wir manchmal Führungspersonen in Positionen sehen, in denen sie überfordert sind von ihren Kompetenzen her. Und dass das gar nicht so selten vielleicht der Fall ist. Und ja, ich denke auch, dass Führung auf jeden Fall nicht nur durch Gehälter oder Geld gesteuert sein sollte. Aber wir sehen es und wie du es gerade angesprochen hast, nicht nur in Österreich oder im deutschen Kontext, sondern Gehalt ist natürlich ein wichtiger motivationaler Faktor für Führung. Aber wir sehen auch immer mehr, dass es mehr Personen gibt, die eigentlich eine Servant-Leadership-Haltung haben, wo sie der Gemeinde oder der Gemeinschaft dienen wollen und oder einem bestimmten Wert auch vertreten oder bestimmten Wertekonsens vertreten in ihren Führungspersonen. Und ich glaube, dass es da einen Umbruch gibt in vielen Gesellschaften, dass Menschen in Führungspositionen gehen, um eben für ihre eigenen Werte einzustehen. Ich glaube, dass wir da an einem wichtigen Punkt in unseren Gesellschaften sind, wo das immer mehr der Fall sein wird. Und ich glaube auch, dass die Generation Sie, also Gen Z, auch wirklich mehr in diese Richtung geht, dass sie meint, dass Führung auch vor allem sinnstiftend sein muss.
Da kämen wir eh gleich auch Richtung Ziele. Was kann denn ein Ziel sein von einer guten, gesunden Führung?
Also ich glaube, gesunde Führung braucht unterschiedliche Ziele und auch muss die auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Einmal so im individuellen Kontakt natürlich Menschen zu stärken, auch das den Freiraum zu geben, dass sie das Beste sozusagen aus sich rausholen können, dass sie engagiert sein können. Aber auch im interpersonalen Kontakt muss Führung natürlich so gestaltet sein, dass die Menschen in guten und gesunden Kontakt treten können, dass alle gefördert werden, dass es eine bestimmte Art von auch Gleichheit vielleicht gibt oder gleichen Möglichkeiten aufzusteigen in Organisationen. Und dann aber auch, dass Führung Strukturen und Prozesse gestalten sollte, die flexibel sind. Ich glaube, das ist was, was wir auf jeden Fall in unserem Arbeitsleben momentan brauchen, gerade im Moment in unseren Gesellschaften, eine flexible Struktur, dass sie auch Diversität zulässt und Vielfalt in unseren Organisationen und die auch strukturell verankert. Also dass Führung sich für Wertorientierungen einsetzt, die wichtig geworden sind in unseren Gesellschaften wie Diversity Management, Konfliktmanagement und natürlich auch die Selbstaktualisierung, die Weiterentwicklung der Menschen auf höheren Ebenen.
Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeitsorganisationspsychologie von der Universität Johannesburg in Afrika, über das Thema Führung und mentale Gesundheit. Dankeschön.
Danke auch.
I found the one I needed up beside. I think I'm worming a sad man all my life.
Neu gedacht und umgesetzt werden kann, wo das Wir im Wirtschaften im Vordergrund ist. Führung und mentale Gesundheit. Braucht überhaupt die Welt eine gesunde Führung? Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeitsorganisationspsychologie von der Universität Johannesburg in Afrika. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Bernadette, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Dass wir Führung brauchen, hat man das Gefühl, das ist so. Nur wie die ausschaut, macht aber ja auch den großen Unterschied. Und gibt es für dich Menschen, wo du sagst, die sind ein völliges Best Practice, weil sie einfach eine gute und gesunde Führung haben?
Ja, ich glaube, es gibt schon Menschen, die wir als gute Beispiele von gesunder Führung auch ansehen können. Also es kommt jetzt wieder ein bisschen auf die Ebene an. Zum Beispiel, da ich ja sehr viel in Südafrika lebe und unterwegs bin, ist Nelson Mandela ja immer so die Führungsperson, als charismatische Führungsperson, als auch Servant Leader, eine Führungsperson, die die Gesellschaft im Blick hat, die das Gute der Gesellschaft im Blick hat, die friedenstiftend wirkt. Das wären alles so Aspekte einer guten und gesunden Führung, glaube ich, die wir da sehen könnten. Auch einer sehr reflexiven Führung und partizipativen Führung. Gleichzeitig in Kombination aber mit auch ein wenig Autorität. Und ich glaube, wenn wir auf solche Menschen im politischen Raum blicken, das wäre ein Beispiel einer guten und gesunden Führung, als Nelson Mandela dann ja in die Gesellschaft zurückkam aus dem Gefängnis von 1994 an. Und das wäre ein Beispiel gesunder Führung für mich. Wir können aber ganz im Allgemeinen sehen, dass gute Führung oftmals ausmacht, dass die Menschen, die die Führenden ansehen und erleben, dass die den Eindruck bekommen, das ist eine Führungsperson, die weiß, was sie in ihrem Leben macht, was sie vorhat und die berechenbar ist. Also wo Menschen immer wieder auf Episoden in ihrem Leben zurückgreifen, die Sinn machen und auch zusammenhängend sind für die Menschen, die diese wiederum betrachten. Also alle Menschen, wo wir den Eindruck haben, deren Leben macht Sinn, die kommen immer wieder zu ihren Grundwerten zurück. Das sind eigentlich Menschen, die gute Führungspersonen sein können, zumindest das Potenzial dafür haben.
Da möchte ich aber gerne nachfragen, weil wenn wir jetzt den Nelson Mandela hernehmen, für mich ist zum Beispiel ein positives Role Model der Bodo Jansen, die haben ja alle ein gewisses Ereignis hinter sich, was sehr prägend war oder ist. Macht, ist das ein Knackpunkt und oder vielleicht auch ein Auslöser, dass ich Führung hinterdenke oder eine Führung auch anders gestalte? Braucht es das?
Total spannende Frage. Ja, ich glaube, auf jeden Fall braucht es das. Denn wir sehen zum Beispiel, dass sehr viele herausragende Führungspersonen, und das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel Forschung über die Lebenszeitspanne hinweg betrachten, dass viele erfolgreiche, einflussreiche Führungspersonen schwere Ereignisse in ihrem Leben hatten. Die hatten es eigentlich nie leicht. Die haben kennengelernt gute Zeiten, aber auch Zeiten des Leidens und der Schwere und die erstmal überwinden werden musste. Oder bestimmte Ereignisse in ihrem Leben hatten, wie einen frühen Verlust von Elternteilen und dass sie das überwinden mussten, um dann gute Führungspersonen zu werden. Das kann man auf jeden Fall sehen. Es gibt auch unterschiedlichste Beispiele dafür. Nicht nur im politischen Raum, aber auch im philosophischen Raum. Zum Beispiel Jean-Paul Sartre, der früh seinen Vater verloren hat und das auch in seinen Schriften darauf zurückgeführt hat, dass seine bestimmten Lebensumstände, die nicht einfach waren, auch dazu beigetragen haben, eine Philosophie zu konstruieren, die dann natürlich auch seine Führung im politischen Sinn beeinflusst haben, ja.
Du beschäftigst dich mit Psychobiografie, weil wir jetzt gerade in Sartre auch gehabt haben. Darum eben auch die Frage, wo ich mir gerade denke, es gibt da ganz klassisch, ob es jetzt, wenn man jetzt Hollywood-Filme und so oder Marketing hernimmt, die Heldenreise. Mhm. Braucht es für die Führung eine Art Heldenreise, damit ich nachher auch eine gute oder eine gesunde Führung machen kann?
Ich glaube schon. Also interessant, dass du das fragst, denn ich habe ja auch einiges an Forschung zu Angela Merkel gemacht, auch psychobiografisch, weil ich genau auch schauen wollte, was ist eigentlich mit Frauen und Führung. Und die Heldenreise ursprünglich ist ja für Männer erstmal geschrieben und total spannend. Und ja, das aus dem Haus gehen sozusagen, in das Abenteuer gehen, das Abenteuer anzunehmen, es zu überwinden, irgendwann ja zurückzukehren oder aber auch in neue Gebiete noch zu gehen und dann wieder irgendwann zurückzukehren zu vielleicht den Grundwerten oder was auch immer es war, ist ja eher geschichtlich betrachtet eine männliche Herangehensweise, ja, wenn wir Gender mit einbeziehen. Und dann gab es aber auch Personen, die sich in den 80er, 90er Jahren überlegt haben, Mensch, das muss doch auch für Frauen geben, also zumindest mit der Emanzipation. Und ja, und da habe ich irgendwann mal das Leben von Angela Merkel betrachtet, weil ich dachte, wow, wie hat Angela Merkel es eigentlich in einer Gesellschaft an die Spitze geschafft, die ja relativ stark auch männlich dominiert und geprägt ist. Und da habe ich festgestellt, eigentlich hat sie auch die Heldenreise gemacht. Sie ist auch rausgegangen aus ihren Kontexten. Sie hat bestimmte, sagen wir mal, Herausforderungen angenommen. Auch nicht unbedingt nur im Einklang mit der männlichen Dominanz in der Politik, sondern auch gegen diese sich gestellt zum Teil, ja, und dann eben ihre Kontexte genutzt, um wieder hinterher in ihren Hafen sozusagen zurückzukehren. Und deswegen finde ich die Frage super spannend und ich denke, ja, Männer, Frauen und auch ja, wahrscheinlich andere Gender-Konstrukte müssen hinausgehen, was erleben, positiv oder negativ, und um dann auch in die Führung zurückzukehren und wahrscheinlich gestärkt zurückzukehren.
Macht es nicht auch, und die Frage stelle ich zum Beispiel meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch immer wieder, macht nicht mein Führungsstil auch aus, in welche Rahmenbedingungen ich habe und welche Gruppendynamik ich auch habe und mitbegleite, wo wir auch voneinander oder aneinander auch wachsen?
Auf jeden Fall, das steht total in einem Zusammenhang, also gesellschaftlich, aber auch die Organisationskultur und was diese zulässt, hat natürlich einen ausschlaggebenden Einfluss auf Führung. Und gleichzeitig hat Führung, wenn sie gute Führung ist, auch wiederum den Einfluss auf die Organisationskultur. Und wir haben uns jetzt gerade in den letzten 2-3 Jahren in Südafrika damit beschäftigt, was braucht es eigentlich an Führung für die vierte industrielle Revolution? Was brauchen wir eigentlich? Und wir sind zu dem Schluss gekommen in unseren Forschungen, im Arbeitskontext, dass wir Führung brauchen, die human ist. Denn wir haben oftmals jetzt den Fokus von Führung auf Technologie, mithalten zu können auf dem globalen Markt. Und ja, eigentlich dieser über alles gehende Fokus auf Technologie braucht auch ein Gegengewicht, nämlich den Fokus von Führung auf Menschlichkeit und Humanes. Und das ist eins unserer Forschungsergebnisse.
Ist eigentlich auch interessant, der hört sich ein bisschen paradox an.
Ja, und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen schockiert und auch traurig, dass der Humanismus oder das Humansein in Organisationen anscheinend oftmals so in den Hintergrund gerät, dass wir ihn wieder betonen müssen.
Aber es ist nicht speziell, also es gibt ja der Digital Leadership, es gibt ja schon einige Unternehmen, die 100% remote sind.
Ja.
Das Interessante daran ist, dass die ganz bedacht sind, dass sie sich auch offline treffen,
ja,
aber dafür weltweit, also ja, nicht gebunden an ein Unternehmen. Was braucht es für einen anderen humanen Aspekt im digitalen Leadership?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, was oft gesagt wird, ist ja, dass wenn wir ganz remote gegangen sind, dass wir, das Wichtigste ist die Connectivity und unsere Konnektivität, sich wieder mit anderen zu treffen, aber nicht nur aufgabenorientiert, wie es ja sonst oder normalerweise der Fall ist. Man hat sich zum Arbeiten getroffen, um eine Aufgabe zu erledigen. Jetzt ist es aber plötzlich wichtig geworden, man trifft sich persönlich, um nicht nur eine Aufgabe zu erledigen, sondern einfach um sich zu treffen und die andere Person ja wahrzunehmen und mit ihr zu sein und die Beziehung auszubauen.
Aber anders als wir halt digital, weil Beziehungen kann man aufbauen digital, genau. Aber es macht trotzdem einen großen Unterschied.
Auf jeden Fall wieder im Face-to-Face zu sein, ohne ja die technische, den technischen Input dann.
Und wie kann man das auch, wir sind ja trotzdem noch immer auch in einer Gesellschaft, wo permanente Optimisierung ein Thema ist, was kann man denn da noch auch mit beachten oder sich inspirieren lassen, wo ich hinschaue?
Also ich denke, Leadership muss sich wirklich bewusst machen, dass Work Engagement, Work Satisfaction, also all die großen Bereiche von Arbeits- und Organisation ja eigentlich nur funktionieren können, wenn wir den Menschen im Blick behalten und das Thema wieder Gesundheit und wie es den Menschen gut geht, wie sie sich wohlfühlen in der Organisation. Denn wir sehen, dass Leistung letztendlich nur gezeigt werden kann, wenn die Menschen sich einigermaßen wohl und gesund fühlen. Und nur dann ist es eigentlich auch möglich, ja, sich weiterzuentwickeln und auch die Leistung und Optimierung weiterzuentwickeln.
Heute im Gespräch mit Dr. Claude-Helene Meyer, Professorin für Arbeitsorganisationspsychologie von der Universität Johannesburg, Afrika, über das Thema Führung und mentale Gesundheit. Yes. Danke.
Ich denke auch.
Yes, man. The power of running your head. Hey, Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. I'm going to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. And that ain't too good. Hey, Joe, I heard you shot your lady down, you shot her down. Hey, Joe, I said, I heard you shot your lady down, you shot her down. Yeah. Yes, I did, I shot her. You know I'm gonna mess around town. Yeah. Yes, I did, I shot her. You know I'm gonna mess around town. And I gave it a gun, I shot her. Where you gonna run to now? Where you gonna go? Hey, Joe, I said, where you gonna run to now? Where you gonna go? Hey, I'm going way down south, way down missing no way. Way down south, way down, I can be free. Ain't no one gonna find me. Ain't no hangman for me. You ain't gonna put a rope around me. You better believe it, baby. I gotta go. Hey, Joe, better run on down. Better goodbye, everybody. Yeah.
To let it go, to be alive. Yeah, he calls each one of us by our names to come away. And he whispers to your heart to let it go and to be alive. Take me back. taking us by.
Neu gedacht und umgesetzt werden kann, wo das Wir im Wirtschaften im Vordergrund ist.
Well, it's not always raining, there'll be days like this, when there's no one complaining. There'll be days like this, when everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they should. And I must remember, there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chancer. There'll be days like this, when you don't get the trade by that old Judas kiss. And I must remember, there'll be days like this. Well, that's nobody's business. Where did you want to live? Well, my mama told me, there'll be days like this, when no one steps on my dreams. There'll be days like this, people understand what I mean. There'll be days like this, when you ring out the changes about everything is. Well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Well, my mama told me, there'll be days like this. Well, my mama told me, there'll be days like this. Well, my mama told me, there'll be days like this. Oh, my mama told me, she said, there'll be days like this.
Baba yetu yetu yetu, jina lako weli tukuzwe. roof belly, your chocolate chip. Tu me chojita chiu tu same. Ma cosa ye tu he. Kuma na se tu na hoa se me. Wale yo tu kase. Yo se tu he. Katika majari bulakini. Utoko we. Na yule. Uwe. Milale.
Wirtschaft mit Bernadette und Gästen. Wie beeinflusst Kommunikation unsere Gesundheit? Welche Rolle spielt die Wirtschaft dabei? Wie darf eine gesunde Kommunikationskultur in der Wirtschaft aussehen? Und wie kann die Umsetzung gelingen? Bernadette Bruckner spricht mit unterschiedlichen Gästen über dieses spannende Thema, wie Wirtschaft neu gedacht und umgesetzt werden kann.